Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit David Tilmer von Hello Agile. Viel Spaß!
Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 161. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich bin Vater von 3 Töchtern und einer Dackeldame verheiratet und außerdem Host dieses wunderschönen Podcasts seit 2018. Darf ich interessanten Menschen Fragen stellen? Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Heute zu Gast ist David Tilmer, Gründer und CEO von Hello Agile. Er war schon mal zu Gast hier im Podcast. Er hat nämlich ein ganz tolles Buch geschrieben. Da geht es um Lego Serious Play. Wer Kinder hat, weiß, wie wichtig Lego-Steine sind für das Spielen, für die Kreativität, auch für uns Erwachsene im Übrigen. Und jetzt ist er zurück, der gute David, denn er ist mit seiner Firma ausgewandert, zumindest für einen Zeitraum. Die ganze Company ist nach Südafrika gegangen, um dort eine große Workation durchzuführen, auch als Experiment. Darüber haben sie einen Film gedreht, den man sich anschauen kann. Könnt ihr unbedingt mal in den Shownotes dann schauen. Und ich wollte natürlich wissen, wie man auf die Idee gekommen ist, mit Kind und Kegel, also tatsächlich auch mit Familien, nach Südafrika zu gehen, wie es sich dort arbeiten ließ, was aber auch das Land ja für einen Einfluss hatte, wie es gewirkt hat und ja, wie man auch zum Beispiel mit den Stromausfällen, die wohl öfter stattfanden, umgegangen ist. All das, das berichtet uns der David heute, der selber Dad ist und sich viel mit New Work beschäftigt, unter anderem auch in seinem Podcast, den ich euch sehr empfehlen kann. Jetzt geht's erstmal los, viel Spaß. Dieser Podcast wird präsentiert von Minds and Matches, der Agentur für SpeakerInnen zum Thema Transformation und Diversity in Unternehmen. Minds and Matches ist die SpeakerInnen-Agentur mit Impact. Ihr findet dort erfahrene Leute, die Transformation mitgestalten zu allen Facetten der neuen Arbeitswelt. Angefangen bei Leuten, die auch schon im Podcast waren, wie Inga Höldmann, Katharina Krenz oder auch Wolf Lotter, Svenja Hofert, bis zu vielen, vielen anderen. Schaut euch das mal an auf der Website, die packe ich euch natürlich mit in die Shownotes. Also, wenn ihr auf der Suche seid nach SpeakerInnen der neuen Arbeitswelt, für Impulsvorträge, Workshops oder auch die längerfristige Beratung seid ihr bei Minds and Matches auf jeden Fall richtig. Und damit moin moin und herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass David wieder zu Gast ist. Schöne Grüße, guten Morgen aus Rostock.
Hallihallo, guten Morgen aus Wiesbaden. Schön, wieder dabei zu sein.
Ich hoffe, du bist schon wach. Wir haben 8.30 Uhr, aber als Daddys ist 8.30 Uhr ja nicht früh, ne?
8.30 Uhr ist Ausschlafen sozusagen. Ich habe den Kleinen bei der Kita abgelegt und bin dann schnell weitergefahren, habe mir noch ein Müsli reingefahren und jetzt bin ich topfit und habe richtig Lust, mit dir zu sprechen.
Das freut mich. Ja, bei mir ist der Tag auch schon seit einer Weile im Gange. Ich bin auch schon wieder umgezogen mit meinem Setup. Die Kinder haben heute noch frei. Es sind die kleinen Pfingstferien und da muss man dann immer so ein bisschen flexibel sein zu Hause. Apropos flexibel, wir haben uns letztes Mal über flexibles Arbeiten und auch Lernen und auch Spielen unterhalten, über Play, über dein Buch, über Lego Serious Play auch als Methode. Seitdem ist aber auch eine ganze Menge passiert. Wer euch und dir folgt, hat gesehen, ihr wart auch unterwegs, ihr wart in Südafrika mit der ganzen Crew, das wollen wir uns heute natürlich auch nochmal anhören, was da los war, aber vielleicht auch nochmal ganz am Anfang für die, die dich nicht kennen, wie würdest du dich vorstellen? Du hast letztes Mal dich ja auch schon so vorgestellt, dass es meine 9-jährige Tochter Mathilda versteht. Wie würdest du es jetzt Ende Mai 2023 tun?
Ja, im Grunde, also ich bin Geschäftsführer von der Hello New GmbH. Wir haben 2 Marken, einmal Hello Agile und einmal Hello Design. Mit Hello Agile helfen wir Teams dabei, agiler zu arbeiten. Agilität ist im Grunde die Möglichkeit oder die Fähigkeit, sich auf schnell verändernde Dinge einzulassen. Und mit Hello Design machen wir digitales Produktdesign. Und zwar wie würde ich das in einer Neunjährigen erklären? Ich bin nicht allzu tief im Thema drin, aber tatsächlich ist es recht interessant. Also wir versuchen, Leute, die digitale Produkte nutzen, also wie zum Beispiel eine Website oder die Maus-App, versuchen wir möglichst, das ist gar nicht so leicht. wir versuchen es durch Verhaltensökonomie, das versteht man direkt, durch verhaltenswissenschaftliche Geschichten versuchen wir, die Leute die Maus-App noch lieber nutzen zu lassen.
Und ich würde dich auch nochmal bitten, auch die zweite Einstiegsfrage zu beantworten. Da gibt es ja immer die 5 Hashtags. Vielleicht nimmst du mal 5 Hashtags, die dich aktuell gerade beschäftigen. Also 5 Themen oder 5 Topics, whatever.
Ja, also der Hashtag Nummer 1, deswegen bin ich auch hier, Workation. Mhm. Hashtag Workation, also die Mischung aus Work und Vacation. Dann Hashtag Dad, weil das gerade tatsächlich auch, ich meine, das kennst du relativ viel meiner Zeit auch, fordert. Hashtag Agile nach wie vor, weil rund um Agilität mein Berufsleben aufgebaut ist. Hashtag Podcast. Ich habe ja auch einen Podcast, da warst du auch schon mal drin, da wirst du demnächst auch wieder zu hören sein. Und in diesem Quartal ist der Podcast dran und da steht so ein kleines Rebranding an. Mhm. Agile, falls ihr euch mal da durchhören wollt und schauen wollt, was hinter diesem Rebranding steckt. Und Hashtag Vacation tatsächlich, weil ich gerade auf dem Sprung bin und morgen in den Urlaub fliege.
Ach,
und
toll.
In echten Urlaub, ne? Also ohne viel Laptop, sondern einfach Urlaub.
Also auch ohne E-Mail?
Ja.
Schauen wir mal.
Bei uns brennt gerade die Hütte, weil wir bei Hello relativ viel Ausfälle gerade haben und diese Ausfälle in recht schlüsselartigen Positionen sind und deswegen habe ich schon allen angeboten, ruft mich an, schreibt mir, wenn irgendwie die Sachen nicht anders zu regeln gehen.
Ja, bin gespannt. Letztes Mal haben wir uns über das Buch unterhalten. Ich habe gelesen, es gibt auch bald eine neue Auflage.
Ja, absolut. Also ich habe gerade gestern, beziehungsweise nicht gestern, sondern letzte Woche, die ganzen, also das wird dann ja neu gesetzt, das habe ich einmal irgendwie mir angeguckt und bestätigt. Und genau, also knapp 2 Jahre tatsächlich nach der ersten Auflage kommt schon eine zweite Auflage, was mich natürlich freut. Also das Buch, das Lego Serious Play Buch scheint gut anzukommen, auch auf Amazon, ne? Ich meine, die ersten 100 oder die ersten 10 Bewertungen, die kriegt man ja von Familien und Freunden. Wenn man da alle lieb bittet, lasst man eine Bewertung da. Aber die restlichen Bewertungen sind auch sehr gut. Also von daher, ich bin da echt sehr dankbar und zufrieden, dass das Buch so gut ankommt.
Hast du auch ein paar kritische Kommentare bekommen? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Ja, tatsächlich. was Lego Serious Play angeht, ist die Welt der Bücher nicht allzu groß. Es gibt das Standardwerk, oder was heißt das Standardwerk? Das Werk von den Machern von Lego Serious Play, sehr wissenschaftlich. Und es gibt dann noch eine andere Buchreihe über Lego Serious Play, die relativ, spielerisch und eher wie so eine PowerPoint-Präsentation aussieht. Und da hat mir der rote Faden gefehlt. Und deswegen habe ich ja damals entschieden, selber ein Buch zu schreiben. Und der Autor von dieser Buchreihe, der hat mir dann eine E-Mail geschrieben, irgendwie nach ich würde sagen 3 Monaten, und hat in, ich glaube, 36 Punkten behauptet, dass ich ihn kopieren würde und dass ich seine Ideen stehlen würde. Mit rechtlichen Konsequenzen gedroht. Und das waren Sachen, wo ich mir so dachte, Mensch, also hast du das gelesen? Ich habe in einem Kapitel habe ich ihn zitiert sozusagen und habe gesagt, pass auf, ich möchte jetzt die Ideen, das Gedankengut von diesen anderen Autoren vorstellen und wenn ihr euch da mehr informieren wollt, dann schreibt ihn gerne an oder dann lest sein Buch und so. Aber es gehört für mich einfach zur Vollständigkeit des Buches, der Methode, dass ich eben möglichst einen großen Blumenstrauß aufmache, wie Lego Serious Play denn so aussehen kann. Und ja, irgendwie ein halbes Jahr später habe ich dann mit dem irgendwie gezoomt und dann war irgendwie alles wieder in Ordnung, aber das war so das das größte kritische Kommentar sozusagen. Und ich habe seinen Namen falsch geschrieben, was mir sau unangenehm ist und vielleicht war er deswegen auch ein bisschen sauer. Darf natürlich nicht passieren, das habe ich dann für die zweite Auflage auch gefixt.
Das erinnert mich an meine Musikzeit Ende der 90er, in den 2000ern haben wir ja wild rumgerappt, würde man heute sagen. Und haben ja auch, ich weiß noch, unsere erste CD, die haben wir hier in einem Presswerk in Mecklenburg-Vorpommern in Röbel, ist, glaube ich, sogar mit das größte CD- und Vinylpresswerk Deutschlands, haben wir das, also unsere erste CD in Auftrag gegeben. Und da gab es dann so ein Mini-Booklet und da haben wir dann unsere Freunde gegrüßt und wie man das so früher gemacht hat, die Crews, die anderen, diese Musik gemacht haben. Und da waren dann bei, ich glaube sogar bei zwei Bands aus Rostock bei uns, waren dann Rechtschreibfehler drin, die wir einfach nicht gesehen haben, weil wir so im Modus waren. Und das war uns so unangenehm. Wir hatten dann 500 Stück auch selbst finanziert und jedes Mal dann immer bei jeder CD siehst du, dass da falsch stehen. Ne?
Ja. In diesem CD-Cover dieses kleine Heftchen, wo dann auch manchmal die Songtexte drin standen?
Ja, ja, genau.
Ja, cool. Ah ja, das ist natürlich... Aber das passiert immer, auch wenn man, keine Ahnung, ich weiß nicht, ein Flyer, eine Veranstaltungsbeschreibung oder irgendwas, sobald etwas im Druck ist, sieht man das und denkt sich, Alter, das gibt's doch nicht. Wieso ist denn jetzt... Fehler, das ging durch irgendwie 8 Augenpaare.
Ja.
Was war da los? Aber man sieht es halt immer erst, wenn es dann irgendwie fertig ist.
Genau. David, ihr wart mit der ganzen Firma unterwegs. Arbeitstitel kann man auch bei YouTube lesen. Es gibt ja ein Video auch drüber. Eine Firma wandert aus. Wir hatten hier im Podcast auch schon ein, zwei Mal das Thema Workation. Wie bist du eigentlich zu dem Thema Workation gekommen? Du sagst ja gerade, es geht jetzt in den Urlaub, eigentlich möglichst wenig Arbeit. Ja, das ist ja auch die Idee von Urlaub, dass man sich mal erholt. Warum soll man jetzt auch noch im Urlaub überhaupt arbeiten, vielleicht mal so grundsätzlich?
Ja, ich habe das die erste Erfahrung mit Workation gemacht 2019. Da bin ich mit meiner Frau nach Malaga gereist, also in Südspanien, über die kälteren Wintermonate, oder was heißt Monate, das hört sich so an, 7 Wochen waren wir insgesamt da, aber für uns war das schon irgendwie eine sehr lange lange Zeit und wir hatten es tatsächlich auch so geplant, dass wir dort arbeiten. Haben uns ein Coworking-Office gesucht und das haben wir einfach unheimlich genossen, aus verschiedensten Gründen. Vor allen Dingen, weil man halt wirklich die Vorzüge von Urlaub verbinden kann und nicht nur, weil man irgendwie dann abends schön in der Innenstadt was trinken kann oder an den Strand gehen kann oder, sondern auch einfach, weil die ganzen Sorgen, sage ich mal, oder der Alltag einfach zu Hause bleibt. Ne? Also der ganze Papierkram, der Keller muss aufgeräumt werden, wir müssen mal schauen, dass wir eine neue Wohnung finden oder hast du nicht gesehen, wir brauchen eine neue Couch. Also diese ganzen Gedanken bleiben komplett zu Hause. Und man ist einfach frei wie im Urlaub gedanklich, aber hat eben auch so seine Arbeit dabei. Und das hat uns unheimlich Spaß gemacht. Und mein Co-Founder, der Fabrice, der hatte kurz nach mir eine Vacation gemacht, und zwar mit seiner Lebensgefährtin in Amsterdam. Und die hatten geplant, ich glaube, 3 Monate dort zu bleiben. Und nach einem Monat ist dann Corona so schwierig geworden, dass sie dann wieder zurückgekommen sind. Und dann haben wir uns in einem Offsite, also wir treffen uns, also wir sind 3 Gründer und treffen uns alle 4 bis 6 Monate und hocken dann irgendwie 2, 3 Tage zusammen und mieten irgendwo ein Airbnb und sprechen über die Strategie. Und abends bei einem Gin Tonic haben wir darüber gesprochen und haben gesagt, wir wollen es auf jeden Fall wieder machen, das hat richtig Spaß gemacht und so. Ja, lass uns das doch mit der ganzen Firma machen, war dann so die Idee. Ja, und dann haben wir darüber gesprochen und haben gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Also wir... das macht ultra Spaß und warum sollten wir da irgendwie uns als Geschäftsführer das rausnehmen und dann nicht irgendwie alle dran teilhaben lassen? Ja, und so war die Idee geboren.
Es ist ja am Ende auch eine Kostenfrage, muss man sagen. Also wer hat schon was dagegen, mal ins Warme zu fliegen oder wo auch immer hin? Aber das muss man sich ja eben auch leisten können. Wie habt ihr das also dann geplant und natürlich auch die Kosten und das ist ja auch Zeit am Ende, das alles vorzubereiten?
Ja, absolut. Also die Idee war geboren, wie gesagt, so 2020 und dann hatten wir 2021 im Winter sind wir mit dem Office umgezogen und haben da eben gesagt, okay, das ist jetzt Prio für diesen Winter und das ist auch teuer genug für diesen Winter. Und da haben wir gesagt, okay, im nächsten Jahr machen wir das. Und in der Zwischenzeit, also zwischen dieser Schnapsidee, wir fahren mit der ganzen Company, wo wir 4 Leute waren, und dann der Umsetzung, wo wir dann auf einmal 16 Leute waren, ist dann noch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und dann, genau, haben wir in einem anderen Offsite, also so ein halbes Jahr bevor es losging, haben wir dann gesagt, okay, jetzt müssen wir auch langsam mal planen, wo soll es denn eigentlich hingehen? Wollen wir wirklich 2 Monate, das war die Anfangsidee, oder, ne, und haben so ein bisschen Realismus darüber verteilt und haben eben gesagt, okay, wo ist es denn eigentlich im Januar warm? Weil der Zeitpunkt stand fest, Januar, weil da in der Beratung relativ wenig los ist. Ne? Die Leute sind noch irgendwie ein bisschen im Winterschlaf und Ja, deswegen haben wir gesagt, okay, Januar, 2 Wochen sollte es dann sein, weil 2 Monate einfach wenig realistisch ist mit Family, die einige noch haben und auch anderen Verpflichtungen natürlich. Dann haben wir gesagt, alles klar, 2 Monate, wo geht's hin? Ja, vielleicht Mallorca. Ja gut, Mallorca, keine Ahnung, 8 oder 9 Grad, ne, im Januar. Okay, Griechenland, alle Urlaubsinseln, alles zu kalt. Und da haben wir geschaut, okay, die Kanaren, die würden einigermaßen gehen. Da gibt es Fleckchen, die dann irgendwie ja frühlingshaft oder sommerlich sind. Oder eben, da kam der Fabrice drauf, ja, Südafrika. Weil er wollte auf jeden Fall surfen. Und dann haben wir gesagt, alles klar, dann stellen wir das mal zur Wahl bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann ist die Wahl auf Südafrika gefallen.
Warst du vorher schon mal da?
Ich war vorher noch nicht da. Nee, also keiner war von uns da. Doch eine, ja genau, die Freundin von, oder jetzt mittlerweile Frau von unserem 3. Co-Founder Christian, die war schon mal da vor einigen Jahren, aber ansonsten war das für uns alle etwas, wo wir gesagt haben, das ist ein cooles, wir wissen, das ist eine coole Urlaubsdestination, viele Leute wollen da irgendwie hin, deswegen machen wir es einfach auch.
Ich glaube, der Unterschied ist, ob man einfach in Ruhe irgendwo im Warmen arbeitet und sich dann in den Feierabend begibt oder ob man die Familien auch noch dabei hat. Das ist, glaube ich, nochmal ein sehr großer Unterschied. Und den musstet ihr natürlich auch mit berücksichtigen, denn es geht ja dann auch um die Kinderbetreuung und diese ganzen Themen. Welche Rolle hat dieses Familienthema auch in der Vorbereitung gespielt? Gab es dann auch Leute, die gesagt haben, das schaffe ich gar nicht, ich kann nicht mitkommen oder wir brauchen dann unbedingt noch eine Nanny oder keine Ahnung?
Also in der Vorbereitung war es so, wir haben natürlich allen gesagt, gegen eine Kostenbeteiligung können natürlich alle Familienmitglieder mit und da haben wir auch Bock drauf. Tatsächlich war es dann so, dass relativ wenige mitkamen, aus verschiedensten Gründen, natürlich schulpflichtige Kinder inklusive Eltern oder andere Elternteil, die sind dann eben zu Hause geblieben, also in dem Fall Papa plus Tochter zu Hause geblieben. Insgesamt sind wir ein sehr junges Team, sodass wenige Kinder dabei sind generell. Eine andere Kollegin, die hat 2 Töchter, die sind aber schon so ja, 14, 16 Jahre alt, die war ganz froh, dass sie mal irgendwie 2 Wochen Ruhe hatte und dass der Papa übernommen hat. Und genau, insgesamt waren 2 Kinder dabei, beide so um die 2 Jahre alt, mein Sohn Hanno und von meinem Co-Gründer die Tochter Clara. Und wir haben dann gesagt, hey, weil die Frauen wollten eigentlich auch arbeiten, dass wir uns wirklich eine Nanny gönnen und haben dann halt von hier aus Bewerbungsgespräche sozusagen geführt mit verschiedenen Nannys über eine Agentur und haben uns dann für eine Nanny entschieden. Und ja, waren mit der Entscheidung sehr zufrieden. Was sich dann vor Ort rausgestellt hat, ist, dass mein Sohn Hanno mit der Nanny leider überhaupt nicht klarkommt.
Ja, und, ist auch immer wichtig.
Es gab dann morgens immer erstmal so ein Punch gegen das Bein und er war erstmal verstimmt. Und also er hat halt den Braten gerochen, dass natürlich irgendwie wir die Nanny übernehmen lassen wollten und dabei dann arbeiten wollten. Und da hatte er enorm was dagegen, was halt, also für meine Frau war das, war tatsächlich die erste Woche nicht so leicht, ne? Weil
nee, da kannst du ja nicht in Ruhe arbeiten, ne? Wenn du weißt, da ist jetzt gerade Rebellion und Terror.
Absolut, absolut gar nicht. Also und deswegen, das war wirklich sehr, sehr stressig für sie. Ich hatte dann natürlich, also den Tag über habe ich dann gearbeitet, aber sobald wir dann irgendwie Feierabend gemacht haben, keine Ahnung, 16, 17 Uhr, hat sie mir eine Kleine in die Hand gedrückt und ich habe dann neidisch den anderen zugeschaut, wie sie irgendwie im Feierabend Bierchen getrunken haben am Pool und ich hatte dann irgendwie Kinderdienst. Also von daher muss man natürlich hier und da auch ein paar Abstriche machen. Also das ist ganz klar. Aber ich glaube, das Gesamterlebnis, ich meine, wir waren irgendwie 2 Wochen mit einer Riesengruppe in Kapstadt, haben in einer mega coolen Villa gewohnt, mit allem, was man sich vorstellen kann. Und das war einfach, das überwiegt die negativen Aspekte bei weitem.
Und darüber gibt es eben ein tolles Video, das man sich anschauen kann. Wir tun das hier natürlich in die Shownotes. Dort seid ihr auch nochmal, zeigt ihr auch nochmal aus Sicht der Drohne, wie das Ganze gelegen ist, fliegt durchs Haus und so weiter. Tolle Aufnahmen. Man sieht aber auch, welche Herausforderungen es gibt, sich auf die Gegebenheiten einzustellen. Dann fällt der Strom mal aus und dann passiert dies und jenes mal. Also das ist dann am Ende doch nicht ganz so routiniert wie vielleicht im heimischen Büro. Aber was würdest du sagen, warum sollte man es mal machen? Was ist so das große Benefit von der Workation?
Ja, also vielleicht noch zu den Punkten, die du gesagt hast, ne? Also einmal, wir haben uns im im Vorfeld wenig damit auseinandergesetzt, was eigentlich in Südafrika so abgeht, ne? Also, wie du angesprochen hast gerade, der Strom in Kapstadt fällt geplant. Man hat eine App tatsächlich. So 4 bis 5 Mal am Tag aus für mehrere Stunden.
Und warum eigentlich?
Weil die also ein sehr großes Korruptionsproblem haben und der Energiesektor da von betroffen ist, ne? Und die schaffen es einfach nicht, ihre Energiegeschichte in den Griff zu kriegen. Und deswegen kann man richtig in der App sehen, wann welcher Stadtteil Stromausfall hat und muss dann halt damit leben, dass dann irgendwann, keine Ahnung, von 8 bis 10, von 12 bis 13 Uhr, von 15 bis 18 Uhr und von, keine Ahnung, 20 bis 23 Uhr einfach der Strom weg ist. Ne, da gibt's dann so einen Powergenerator, der ist dann am Router, sodass man Internet meistens hat, aber trotzdem alles andere ist natürlich irgendwie schwierig. Mhm. So, dann wurden wir tatsächlich, und das haben wir auch nicht vorher geplant, alle krank. Also 3/4 wurden krank. Los ging's, dass mein Sohn sich übergeben hat auf dem Rasen in einem langen Strahl. Und dann ging's weiter mit meiner Frau. Und so hat sich dann durchgezogen, durchs Camp sozusagen. Mhm. Natürlich alles Sachen, die man irgendwie vorher nicht planen kann. Und vielleicht noch ganz kurz zur Doku, ne? Das war tatsächlich so auch eines der größten Sachen, auf die ich mich gefreut habe, die ganze Zeit, weil wir haben eben dann irgendwann entschieden, okay, wir nehmen 2 Kumpels mit, die Content Creators sind, und die nehmen das Ganze auf, um das einmal währenddessen auszuspielen, aber auch, um am Ende halt eine richtig coole Dokumentation darüber zu haben, wie funktioniert das eigentlich, Vocation, und wie sieht eigentlich Kapstadt aus, ne? Und da hatten wir vorletzte Woche Premiere von dieser Doku, und also es ist für mich so das große Ding, was ich irgendwie auch rausziehe und was mein Highlight auch ein bisschen ist, weil das kann man in 10 Jahren nochmal gucken, in 20 Jahren, wenn der Kleine groß ist und so, und man hat halt eine Erinnerung für immer. Warum sollte man es machen? Also im Grunde einmal, was so ein bisschen auf der Hand liegt, man hat natürlich Teambuilding 24/7 sozusagen, ne? Also man ist die ganze Zeit mit dem Team zusammen, was vielleicht auch so ein bisschen therapeutisch ist hier und da oder sein kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Unternehmen oder viele Teams sagen, nie im Leben würde ich mit meinen Teams irgendwie sowas machen. Deswegen ist es auch eine kulturelle Sache, aber ich glaube, man könnte das auch tatsächlich abspecken und mal irgendwie ein langes Wochenende mit dem Team raus oder woanders hin, weil es, wie gesagt, einen sehr großen Teambuilding-Effekt hat, weil es die Kultur im Unternehmen festigt und aligned auch ein Stück weit, ne? Was tatsächlich für uns ein großer Vorteil war, den wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, ist das ganze Thema Employer Branding oder generell ist es eine Brandmaßnahme. So, das heißt also, in Zahlen, wir haben das tatsächlich mal ausgewertet, kurz vor der Premiere. Wir hatten 2020 bis Mai 50 Bewerbungen und dieses Jahr hatten wir bisher 413 Bewerbungen, glaube ich, im Vergleichszeitraum. Das mag sein, dass es noch andere Effekte hat, aber man wird natürlich als Arbeitgeber wesentlich interessanter, wenn man sowas anbietet, ne? Und zwar genau für die Zielgruppe, in unserem Fall, die wir auch haben wollen, nämlich Leute, die da drauf Bock haben. Und ja, also das sind große Vorteile. Dann natürlich Urlaub, ohne Urlaub zu nehmen, gerade für die ArbeitnehmerInnen, die ja einfach irgendwie an einen besonderen Ort können. Und wir haben natürlich auch ein Programm geplant. Wir waren jeden zweiten Abend irgendwo weg. Wir sind übers Wochenende gemeinsam mit einem Bus ans Kap der Guten Hoffnung gefahren, haben da übernachtet am Boulders Beach. Da leben einfach Pinguine in freier Wildbahn und sind da morgens um 7 Uhr los und haben diese Pinguine beobachtet. Also ja, dieser Urlaubsaspekt, der darf natürlich nicht zu kurz kommen, ne? Also Workation, Work, aber der andere Part ist Vacation, und da muss man sich natürlich auch drum kümmern, dass da irgendwie was geboten wird. Genau, also ich glaube, das sind so die Vorteile, die auf der Hand liegen.
Ja, und wenn wir über die Kultur sprechen, also wenn du dir heute den Laden anschaust, die Leute, wie sie zusammenarbeiten nach der Workation, stellst du da einen Unterschied fest? Also wie hat sich die Zeit ausgewirkt auf das Miteinander?
Ja, also ich denke, es ist schwer messbar auf jeden Fall. Also ich könnte jetzt nicht sagen, okay, wie würden wir jetzt zusammenarbeiten, wenn wir nicht dahin gefahren wären. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das ein kultureller Boost ist oder auch ein Zusammenarbeitsboost ist, der nachhaltig dazu führt, dass wir einfach besser zusammenarbeiten, ne? Also jeder hat mit jedem irgendwie Zeit verbracht, jeder hat mit jedem gesprochen. Das ist ja auch der Vorteil von der etwas größeren Gruppe, dass man nicht in so einem, keine Ahnung, Dreier-Vierer gespannt ist, wo man sich dann irgendwann nicht mehr ab kann, sondern man kann immer auch mal die Gesprächspartner wechseln. Und dadurch lernt man sich natürlich besser kennen. Ich weiß, was andere Leute mögen, kann die besser einschätzen. Ich weiß, was vielleicht nicht ihre Stärken sind und kann dementsprechend auch in der Arbeit natürlich viel besser mit denen agieren. Ne? Also wir haben uns einfach, wir sind uns sehr viel näher gekommen. Es sind Freundschaften entstanden. Natürlich kann man nicht erwarten, dass alle Arbeitskolleginnen und Kollegen Freunde miteinander werden. Aber es sind auf jeden Fall Freundschaften entstanden, es sind Freundschaften größer geworden und das spürt man, glaube ich, in der Arbeit.
Habt ihr euch da auch in dieser intensiven Zeit, in der ihr viel miteinander rumgehangen habt, auch nach der Arbeit, darüber ausgetauscht, wie ihr zukünftig arbeiten wollt, was ihr vielleicht auch anders machen wollt, wo ihr hin wollt? Vielleicht hat man ja dann auch die Möglichkeit, nochmal ganz frei zu brainstormen, wie wäre das eigentlich, wenn wir dieses Produkt mal oder diese Idee mal verfolgen würden? Oder wart ihr mehr so im Daily Doing?
Also wir haben uns, wir machen alle 3 Monate einen sogenannten Hello Sprint. Ne? Das ist von der Logik her ähnlich wie so ein agiler Sprint, wo man einfach in einer Woche, also bei uns ist der Zeitraum eine Woche, Dinge von Anfang bis Ende fertig macht. Ne? Weil man kennt es, man nimmt sich irgendwie ein kleines Projekt vor und durch das Tagesgeschäft dauert es dann irgendwie 3 Monate oder 4 oder 2 oder 6 oder wie auch immer, bis die Dinge dann irgendwie fertig werden. Und wir machen eben alle 3 Monate so einen Sprint, um die Themen anzugehen, die man eben in so einer Woche gemeinsam als Team schaffen kann. Also zum Beispiel ein CRM-System einführen oder Kontakt übertragen oder sich über neue Produkte Gedanken machen. Wir haben das Thema E-Learning mitgenommen und haben das exploriert für uns. Und ja, diesen Sprint haben wir eben für die Woche 1 geplant, weil wir dann natürlich auch komplett unabhängig waren den Kunden gegenüber. Wir hatten dann keine Trainings und Workshops und so, was wir sonst immer haben. Und das war, glaube ich, schon ganz gut. Und ich denke, dass gerade dieser Tapetenwechsel, ne, also man ist ja komplett woanders und hat dieses Urlaubsfeeling und das regt natürlich auch die Kreativität an. Deswegen bietet es sich schon an, solche Themen oder ähnliche Themen, die irgendwie ein bisschen, ja, ich sag mal, Innovationskraft mit sich bringen, ein bisschen Kreativität benötigen, dass man die einfach in die Vacation mitnimmt. Und bei uns war das eben in dem Fall dieser Hello-Sprint, den haben wir vorher geplant und haben dann eine Woche wirklich nur auf internen Sachen gearbeitet, um die dann zu bauen und auch fertig zu machen. Was tatsächlich nicht so gut geklappt hat, wie erwartet, denn, und das hätte man sich auch vorher überlegen können, man ist natürlich ein bisschen weniger effizient als zu Hause. Ne? Man hat nur einen Bildschirm, aber dafür irgendwie Sonne, Pool und im Kühlschrank Bier. Von daher, und die Arbeitszeiten waren noch ein bisschen kürzer. Wir haben um 8 Uhr angefangen und um 16 Uhr meistens aufgehört oder 15 Uhr und ja, von daher schafft man nicht ganz so viel wie in Deutschland.
Also es hat auch ein bisschen mit Disziplin vielleicht zu tun. Und das ist ja auch ein Thema, was man vielleicht zu Hause hat. Also wenn man zu Hause arbeitet, jetzt nicht im Büro. Also wann gehe ich in welchen Modus? Wann überblendet sich das Ganze? Ich kann mich also auf die Terrasse setzen oder auf den Balkon, wenn ich es habe. Ich kann schauen, wie ich es vermische. Ich kann es aber auch natürlich hart trennen. Workation kann ja auch so eine Vermischung sein, ne? Das sieht man ja auch im Video. Also Leute sitzen dann halt auch draußen und genießen die Natur und arbeiten gleichzeitig. Das ist natürlich aber wiederum auch verführerisch. Also bist du dann eher so ein Trenner oder eher so ein Blender in dem Sinne?
Also ich kann das sehr, sehr gut. Ich kann sehr gut arbeiten in unterschiedlichsten Surroundings, ne? Ich gehe dann einfach irgendwie in meinen Tunnel oder fokussiere mich halt auf Sachen und arbeite dann. Anderen ist es tatsächlich schwerer gefallen. Meine Kollegin hat nach der Vacation gesagt, also ehrlich gesagt, viel arbeiten konnte ich nicht und das hat mich ein bisschen gestört und mir wird es auch reichen, wenn wir nur eine Woche fahren, das nächste Mal. Aber sie ist natürlich auch bei den 2 Wochen wieder dabei. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie alle danach die Hände hochreißen und sagen, wir wollen mehr. Ne? Das nimmt natürlich auch jeder irgendwie anders auf. Ja. Aber wie gesagt, sie ist nächstes Jahr wieder dabei und sie hatte einfach Schwierigkeiten dabei, sich dann irgendwie in diesem schönen Surrounding irgendwie sich auf die Arbeit zu konzentrieren, ne, was auch völlig in Ordnung ist. Und ja, dann finden wir vielleicht beim nächsten Mal einfach andere Modelle, wie sie dann besser arbeiten und urlauben und das alles miteinander verbinden kann.
Die nächste Frage, die sich mir stellt, ist, du sagst gerade, jeder hat auch andere Ansprüche, eine andere Art zu arbeiten. Ne? Der eine arbeitet zum Beispiel auch lieber zu Hause, der andere fährt ins Büro. trifft die Kollegen, Kolleginnen vor Ort. Der eine hat vielleicht Bock auch auf Workation, der nächste sagt, irgendwie, ich komme da gar nicht richtig zum Arbeiten. Wie schafft man es dann aber trotzdem bei so vielen unterschiedlichen Ansprüchen und Wünschen und Gewohnheiten ja auch, eine Kultur zu entwickeln, wo man sagt, das sind dann am Ende wir?
Naja, also ich glaube, das Ganze beginnt im HR oder beim Hiring-Prozess, ne? Dass wir von Anfang an gesagt haben, okay, wir sind halt erstmal wenig Leute und jeder oder jede, die dazukommt, hat ein großes Potenzial, die Kultur mitzuprägen. Und deswegen haben wir uns von Anfang an Menschen gesucht, wo wir gesagt haben, okay, die können uns weiterbringen, von denen können wir auch was lernen und die machen unsere Kultur auch zu nichts, was wir irgendwie nicht wollen, ne? Also wenn wir jetzt irgendwie alle anstellen würden, die sich da irgendwie anbieten, die auch vielleicht fachlich sehr, sehr gut passen, dann haben wir am Ende das Risiko, dass die Kultur nicht mehr matchen, dass sowas wie eine Vacation vielleicht gar nicht mehr möglich ist, ne? Also ich glaube, da muss einfach irgendwie, müssen die Grundvoraussetzungen einigermaßen stimmen. Es muss auch ein bisschen auf Freiwilligkeit basieren, ehrlicherweise. Und das haben wir tatsächlich auch gelernt in dem ganzen Prozess der Planung, dass man alle gleichermaßen transparent abholen muss, ne? Denn die Planung lief bei uns so ab, die Caro, meine Kollegin, die hat früher mal im Reisebüro gearbeitet und hat Reisen geplant für wichtige Leute. Und das war natürlich eine super Voraussetzung. Und so hat sie dieses Projektchen bekommen, diese Reise für uns zu planen, die Vacation für uns zu planen, hat insgesamt 200 Stunden gebraucht und hat das wirklich zu 110% cool gemacht. Aber das Problem war, dass wir das, also ich habe das mit ihr alles geplant und wir haben zu wenig die Leute abgeholt. Und dadurch, dass zwei Kolleginnen auch nicht mitgefahren sind aus Sicherheitsbedenken, hat diese Intransparenz ein bisschen dazu geführt, dass da so ein bisschen der Schatten drüber lag und alle so ein bisschen, ja, irgendwie so ein mulmiges Gefühl hatten. Glücklicherweise hat sich das dann aufgelöst, als wir dort waren, aber es war auf jeden Fall in der Planung, nicht unproblematisch. Und das müssen wir beim nächsten Mal auch viel, viel transparenter machen, die Leute viel, viel mehr beteiligen. Wir hatten halt die besten Absichten, wir wollten irgendwie das so ein bisschen als Überraschung auch machen, wo wir überall hinfahren und so. Aber Transparenz wäre hier klar der Sieger gewesen.
Ja, und das ist natürlich auch gar nicht so einfach. Für einen selber ist das ja alles klar, aber dann nochmal zu schauen, okay, haben das jetzt eigentlich alle auch erfahren oder auch verstanden, was ich meine damit? Manchmal reicht es ja auch nicht, einfach nur eine Info zu senden. Und das führt manchmal ja auch sogar zu Konflikten, wenn man das dann unterschiedlich verstanden hat oder wenn man das auch nicht gut findet. Und auch in der Doku kann man so ein bisschen sehen, es war hier und da auch mal ein bisschen Reibung drin, was ja auch normal ist, wenn man dann irgendwie zwei Wochen mit einmal aufeinander hängt, was man sonst nie tut. Und ich glaube auch sogar, dass Konflikte ja auch gut sein können, wenn man sie irgendwie löst und schaut, wie kommen wir jetzt weiter danach. Habt ihr das für euch irgendwie reflektiert? Auch so Reibungen, Konflikte, die ja immer da sind, ne? Und auch gerade so in außergewöhnlichen Situationen. Und ihr sagt ja, ihr wollt auf jeden Fall nochmal eine Workation machen. Ist das irgendwas, was irgendwo im Hinterkopf geblieben ist oder?
Also ehrlicherweise hätten wir uns für die Doku ein bisschen mehr Drama gewünscht, weil das dann im Nachhinein natürlich einen besseren Spannungsbogen erzeugt hätte. Und wir waren alle, glaube ich, fast überrascht darüber, dass es so wenig Drama gab. Denn also die Voraussetzungen dafür wären da gewesen. Zum Beispiel gibt es, also muss man sehr, sehr lange suchen, bis man überhaupt eine Location findet, wo 20 Leute reinpassen. Und wir hatten eine, aber die hatte halt Doppelzimmer. Das heißt, dass einige oder sehr, sehr viele KollegInnen gemeinsam in einem Doppelbett schlafen mussten. Und die hatten da halt so 1,40er Betten oder so. Das heißt, man kommt den Kollegen schon sehr nah und man kann halt auch, also so ein Lagerkoller ist schneller entwickelt, als man denkt. Aber trotzdem waren die Leute immer sehr tolerant, sehr verständnisvoll zueinander. Und es hat sich einfach kein Drama entwickelt, ne? Also sicherlich irgendwie so Kleinigkeiten, aber nichts, was dann irgendwie groß zum Thema gemacht wurde. Meine eine Kollegin, Isabella, wir waren gerade mit dem Bewerbungsprozess fertig und wir waren uns einig, dass sie dann so im April einsteigt und dann ist eine andere Kollegin aufgrund von ihrer Schwangerschaft dann ausgestiegen, kurzfristig, und ich habe die Isabella gefragt, hey, du, wir fliegen in 2 Wochen nach Kapstadt, wenn du Lust hast, mit deinen Kollegen schon mal irgendwie was zu erleben, dann ne, kannst du ruhig mit. Ja, und dann ist sie einfach mitgekommen und hat die meisten erst am Frankfurter Flughafen kennengelernt. Und sie hatte dann auch noch das losgezogen, dass sie so das Durchgangszimmer hatte. Wir hatten so also zwei Häuser und dann hatten wir so ein Durchgangszimmer und da lag sie dann eben. Und aber auch das hat nicht zu Konflikten geführt. Ich glaube, das hat aber auch mit dem Surrounding zu tun. Wir hatten jemanden da, also wir hatten einen Housekeeping-Service da, wir hatten eine Köchin da. Es hat uns dann nichts gefehlt. Mhm. Von daher, also ja, es war tatsächlich so sehr wenig Drama und wenige Stimmungsgeschichten, die irgendwie berichtenswert wären.
Dann habt ihr euch natürlich auch ein Land ausgesucht mit toller Natur, tollem Wetter, gleichzeitig aber natürlich auch großen Spannungen, also in dem Land. Auch das beschreibt er ja in der Doku. Also Südafrika ja auch ein Land mit, ich glaube, somit die größte Schere ja auch zwischen Arm und Reich. Und das erlebt man dann ja auch mehr oder weniger, auch wenn man dann in Sicherheit quasi hinterm Zaun arbeitet. Ja. Aber was hat das mit euch auch gemacht, diese Erfahrung in diesem Land? Ich glaube, wenn man es nächstes Mal in Portugal machen würde oder so, dann würde man da irgendwie anders abreisen. Aber Südafrika ist ja schon auch ein spezielles Land mit einer Historie.
Absolut. Und da muss ich sagen, also ich lasse mich gerne von Dingen überraschen und bin ein Freund davon, gerade sowas wie Urlaub oder so nicht komplett zu planen und mir dann auch eher so vor Ort so einen Eindruck zu machen. Und deswegen war mir zumindest überhaupt nicht klar, was da eigentlich abgeht. Und das wurde mir dann oder wurde uns dann auch zum Teil dann vor Ort erst klar. Und aus dem Grund wird es auch nie wieder Kapstadt werden, weil wir einfach moralisch da irgendwie das nicht mehr vertreten können. Ne? Also die Armut ist riesengroß dort. Man ist da natürlich irgendwie im goldenen Käfig, geschützt mit meterhohen Wänden und Stromzäunen und so. Aber in anderen Vierteln, ne, also das ist auch räumlich sehr voneinander getrennt. Man hat halt Viertel, das sind einfach Townships, also so Slums, wo die Leute leben und die kommen da meistens auch nicht raus. Und dann hast du auf der anderen Seite halt die, also fast europäischen Flair mit Einkaufszentren, mit tollen Restaurants am Strand und so und bekommst von dieser Armut wenig mit tatsächlich, aber dann doch, immer wenn du irgendwie mit dem Uber von A nach B fährst, wenn du es dann irgendwie siehst, dass in der Innenstadt gibt es halt so eine kleine Grünfläche und da stehen einfach ganz viele Zelte und die Leute leben da, machen da Feuer und nebendran ist irgendwie so ein, keine Ahnung, Schmuckladen oder so, ne? Also und das ist schon krass und man, einem wird auch klar mit der Zeit, dass man da nichts dran ändern kann, weil dieses Land in sich solche Spannung hat, politisch motiviert, aber auch durch Rassismus. Also da gibt es auch ein paar schöne Dokumentationen auf YouTube, warum das so ist, ne? Die Schwarzen hassen die Weißen und die Weißen haben Angst vor den Schwarzen, also sehr plakativ und natürlich ja sehr vereinfacht. Historisch bedingt wurden die Schwarzen enteignet und du fährst dann in Weingut und dieses Weingut ist so groß wie Wiesbaden. Also ich komme aus Wiesbaden. Also, ne, also es ist unvorstellbar groß mit drei Spielplätzen, Spiellandschaften mit Streetfood Area und Live-Musik. Und woanders, haben die Leute nichts, keine Perspektive, kein Stück Land und daran hapert es halt, dass die Weißen ihr Land nicht abgehen wollen. Und na, also es ist sehr, sehr komplex und sehr, also nicht lösbar und vor allen Dingen ist man als Tourist da eher tatsächlich Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Und wie gesagt, wir haben uns dann vor Ort eigentlich erst damit auseinandergesetzt und ja, werden deswegen nicht mehr nach Südafrika fliegen. Obwohl es natürlich, wie gesagt, ein wunderschönes Land ist und auf jeden Fall eine Reise wert ist, wenn man bereit ist, irgendwie sich mit dem Problem auseinanderzusetzen.
Vielleicht macht das ja auch was mit einer Firma zu sagen, also sich die Frage nochmal neu zu stellen, was tun wir eigentlich dafür, dass sich in dieser Welt irgendwas auch verbessert, ja? Dass man eben nicht nur zahlengetrieben ist und nicht nur schaut höher, schneller, weiter, sondern wie verstehen wir eigentlich auch Nachhaltigkeit? Vielleicht nicht nur kulturell, wie wir zusammenarbeiten, sondern auch das, was wir nach außen geben, das, was wir begleiten, anstoßen, wo wir uns irgendwie noch engagieren. Ist das auch ein Thema, was ihr vielleicht sogar auch nochmal aus der Südafrika-Problematik heraus diskutiert habt?
Also tatsächlich, was wir vor allem diskutiert haben, ist das Thema rund um Nachhaltigkeit, weil im Grunde sind wir eine Firma, die sehr Wert legt auf Nachhaltigkeit und auf, ja, irgendwie, dass wir der Welt was Gutes tun, so, ne, also sowohl mit den Produkten, ich hatte das gerade ja zum Einstieg erklärt, ne, dass Hello Design ist für digitales Produktdesign zuständig, aber vor allen Dingen im Healthcare-Bereich, also da geht es wirklich darum, irgendwie was Gutes zu tun. Wir alles, was wir hier machen, alle Trainings und das komplette Catering ist vegetarisch und vegan. Wir achten darauf, dass wir irgendwie nur grünen Strom haben und haben uns dann aber überhaupt keine Gedanken gemacht, was dann eigentlich wir für einen CO2-Fußabdruck hinterlassen, wenn wir nach Südafrika fliegen. Ne? Und das ist dann erst bewusst geworden, als dann irgendwie auch so ein oder andere kritische Kommentar auf LinkedIn erschien und wir dachten, nein, sag mal, das gibt's doch gar nicht. Also wir haben uns da ja komplett die Scheuklappen anscheinend aufgehabt und das ist tatsächlich ein Thema, was wir dann im nächsten Jahr deutlich besser planen, ja, wie wir unseren CO2-Fußabdruck entsprechend ausgleichen oder das irgendwie umweltverträglicher organisieren.
Müsst ihr noch ein paar Bäume pflanzen.
Ja, zufällig haben wir hier ein Startup bei uns in den Räumlichkeiten, Planted, da kann man mal gerne drauf schauen, die kümmern sich genau um sowas, also die forsten Wälder auf und ja, machen hier aktiv CO2-Bilanz, kümmern sich drum.
Cool. Schauen wir einmal nach vorne in die Zukunft. Was steht dieses Jahr noch an, 2023? Was hast du vielleicht auch selber so als große Herausforderung, was du heute schon so teilen kannst?
Ja, im Grunde die größte Herausforderung ist bei uns gerade Wachstum mit allem, was davon, was dazugehört. Ne? Man hört das ja immer wieder so im Startup-Segment, dass sich ja Unternehmen kaputt wachsen oder den starken Wachstum irgendwie nicht standhalten. Und das ist so das, womit ich mich beschäftige, den Wachstum zu managen, weil ja nach wie vor alles rund um Agilität, was wir so machen, ne, gerade diese ganzen Frameworks, OKR ist gerade ein Riesenthema, da sind wir dick drin und auch Lego CV Display, da habe ich das Gefühl, dass die Bubble größer wird, dass die Leute sich da mehr und mehr für interessieren und dementsprechend ja, macht es sehr, sehr Spaß, der Firma beim Wachsen zuzuschauen, mit zu begleiten und tatsächlich habe ich ansonsten kein allzu großes Thema in diesem Jahr, glücklicherweise, weil alle anderen Themen mich auch genug fordern.
Ja, dann sprechen wir vielleicht nochmal kurz über deinen Podcast. Du hast es schon am Anfang angesprochen, da steht auch nochmal ein Rebranding an. Was würdest du so nochmal am Ende teilen? Worauf kommt es an, wenn man so einen Podcast startet? Wie macht man den erfolgreich, was auch immer Erfolg nachher für einen ist? Aber wie macht man einen guten Podcast?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, am wichtigsten ist dranbleiben. Ne? Ich meine, das kennst du ja auch. Du machst jetzt, ich glaube, seit wie viel? 150 Folgen, oder?
Ja, so roundabout.
Ja, The New Work Chat. Und das erfordert schon manchmal oder immer Disziplin und manchmal auch mal hier hin und her einen Termin schieben und dann auch mal irgendwie morgens um 8.30 Uhr einen Podcast aufnehmen, damit das alles so passt. Und ansonsten, ja, ich glaube, dass das Thema muss relevant sein. Ich glaube, es kommt gar nicht so drauf an, dass man irgendwie ein cooles Studio hat und ein geiles Mikrofon und ein Mischpult und was auch immer, sondern einfach, dass die Gespräche Sinn machen, dass sie authentisch sind, dass die Themen relevant sind und ich glaube, das ist es, oder? Wie siehst du das?
Also es gibt ja viele, die dann irgendwann eine Pause machen und aus der Pause auch nicht mehr rauskommen. Ich hatte auch eine Zwangspause Anfang des Jahres. Manchmal geht das nicht anders, aber die größte Challenge ist, glaube ich, erstmal so dran zu bleiben und über diesen Rhythmus dann auch Highlights zu entwickeln natürlich. Und interessanterweise sind es ja auch nicht nur die Folgen mit den prominenteren Gästen, die durch die Decke gehen, sondern einfach Themen, die irgendwie am Zeitgeist sind. Und da finde ich es natürlich auch immer wichtig, die Community, also die zuhören, irgendwie einzubinden, zu fragen, was interessiert euch? Und dazu sind natürlich wiederum Netzwerke wie LinkedIn auch cool. Gibt es noch so einen Podcast, den du selber gerne hörst, wo du sagen würdest, den kann ich empfehlen?
Ja, also der OMR-Podcast ist so der Business-Podcast, den ich eigentlich am regelmäßigsten höre. Und da habe ich tatsächlich aus dem OMR Universum einen neuen Podcast entdeckt, oder der ist nicht neu, aber für mich neu, nämlich den OMR Education Podcast. Mhm. Und da sind echt manchmal recht spannende Geschichten drin, auch so Marketing-Hacks, ich glaube, darum geht's. Und gerade letztens eine Folge von einer Kollegin, die schickte ihre, ich glaube, 4 Mitarbeiterinnen nach Hawaii, die machen so Hawaii-Schmuck. Die 4 Mitarbeiterinnen waren auf Hawaii, haben das Social Media mäßig betreut und haben dadurch irgendwie 17 Millionen Impressionen bekommen. Also wenn man das Thema Vacation dann auch ausspielt, dann hilft es tatsächlich auf vielen Ebenen dabei, irgendwie die Marke insgesamt bekannter zu machen.
Hm. Ja. Ja, cool. Also vielen Dank, dass du uns da mit reingenommen hast. Wie macht man so eine Workation? Wie war das in Südafrika? Schaut euch die Doku an. Gibt's hier in den Shownotes. Und wisst ihr schon ungefähr, wo es nächstes Jahr hingehen könnte?
Das machen wir. Also wir haben danach eine Retrospektive gemacht mit dem ganzen Team nach Kapstadt. Und es gibt unfassbar viele Ideen. Also von Schwarzwald bis Australien ist alles komplett dabei. Und wir treffen uns dann in 4 Wochen etwa für unser Offsite. Da besprechen wir, was realistisch ist, ob wir die Zeitverschiebung dann irgendwie in Kauf nehmen oder nicht. Und machen dann so eine Top-3-Liste. Das wird dann gewotet und dann kann ich es dir bald sagen. Vielleicht in unserer Aufnahme. Du bist ja demnächst bei mir im Podcast.
Genau, ich komme auch gerne nochmal vorbei. Ihr seid natürlich auch immer herzlich eingeladen, nach Mecklenburg-Vorpommern zu kommen. Wir haben ja nicht nur die Mecklenburgische Seenplatte, das sieht also aus wie in Schweden hier bei uns überall, Wälder und Seen, sondern wir haben mittlerweile auch extrem viele Coworking Spaces, die auch in alten Gutshäusern und Schlössern eingebaut werden. Wir haben jetzt zum zweiten Mal das Coworking Festival gehabt als erstes Bundesland. Also ist noch so ein bisschen unterm Radar, aber so der Mix aus absolutes Naturerlebnis und High-Speed-Internet und gute Voraussetzungen ist manchmal ja auch ganz schön, wenn man nicht zu weit fliegen muss. Also warum nicht auch Deutschland? Ja, Wetter ist natürlich immer so eine Sache, aber
na, im Januar kann man ja auf jeden Fall Eisbaden. Das sieht man immer bei dir auf dem LinkedIn.
Genau. Das kann man dann auch im See machen. David, schön, dass du da warst. Bleib gesund, viel Erfolg weiterhin und wir hören uns und sehen uns hoffentlich auch nochmal wieder.
Danke dir für die Einladung und bis bald.
Bis bald. Ciao. Ciao. Und das war Folge 161 mit David von Hello Agile. Schaut euch unbedingt mal die Doku an auf YouTube. Den Link gibt's natürlich in den Shownotes. Außerdem findet ihr dort die Minds and Matches SpeakerInnenagentur. Das ist quasi eure Anlaufstelle, wenn ihr Veranstaltungen organisiert und auf der Suche nach tollen ImpulsgeberInnen seid, die euch von der Keynote bis zum Kurzvortrag mit einem tollen Programmpunkt weiterhelfen können, von Diversität über digitale Transformation bis hin zu was ist eigentlich New Work, könnt ihr dort tolle Leute anfragen und auch buchen. Ich selber bin auch bei Minds and Matches seit einer ganzen Weile und kann nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Checkt es mal aus, die Webseite mindsandmatches.com. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet mit möglichst vielen Sternen. Schreibt eine Rezension bei Apple Podcasts zum Beispiel und schreibt mir gerne euer Feedback. Das wäre cool und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, wir feiern 5-jähriges dieses Jahr und ich hätte Bock, diesen Podcast irgendwo mal live auftreten zu lassen sozusagen. Also wenn ihr da Ideen habt, wenn ihr selber etwas veranstaltet und sagt, das könnte doch da mal reinpassen. Oder wenn ihr sogar wisst, mit wem ich dazu mal sprechen sollte, zu diesem Jubiläum, das würde mich sehr interessieren, also kommt da gerne auf mich zu. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bleibt connected.